dass es so in den deutschen Agenturen immer noch so eine Struktur gibt wie vor 30 Jahren. Und dass da solche Sachen, die du halt irgendwie 1990 erzählen hättest können, so auch heute irgendwie immer noch gelten und da immer noch irgendwie so das Klischee sind, was immer noch stimmt. Und die Leute haben so das Bedürfnis danach, weil sie auch einer ganz anderen Generation angehören, weil wir halt nicht mehr 1990 sind, jetzt irgendwie was zu verändern.
Herzlich willkommen zum Bizfluencer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens. Heute ohne Niklas Hein. Der hat nämlich gesagt, dass er krank ist. Es sei ihm gegönnt. Es wollte aber kein Corona sein. Aber an dieser Stelle auch liebe Grüße von Niklas an euch, Sebastian Galla und Hannes Ehrenwert. Guten Tag, meine Gäste heute. Wie geht's euch?
Moin, danke. Ja, und also mir geht's gut.
Ja, mir auch, muss ich sagen.
Also
Vielen Dank
ihr habt
für die Einladung.
nicht wie Niklas hat es euch nicht dahin gerafft und Corona ist. Seid ihr schon geimpft?
Ich habe tatsächlich die erste Impfung schon drin. Ja.
Ich noch
Krass.
nicht. Ich würde aber. Ich würde jetzt sofort hingehen.
Und den guten Stoff oder das, was weg muss?
Ist mir egal. Also da bin ich echt nicht wählerisch. Hauptsache, die Suppe kommt rein in den Arm.
Ja, total. Aber man
Was
merkt auch,
haben Sie
dass.
denn?
Also ich wurde mit BioNTech geimpft und hatte tatsächlich auch keine Nebenwirkungen, also falls das irgendwie relevant wäre. Aber ich hätte auch AstraZeneca oder irgendwas anderes genommen. Ich sehe es halt auch so als Vorbildfunktion, ne? Sich impfen zu lassen und einen Teil dazu beizutragen, dass diese Pandemie irgendwann und möglichst schnell ein Ende bekommt. Genau.
Kennt ihr dieses Meme? Habe ich auf Facebook irgendwie gesehen. Ja, ich bin manchmal auf Facebook, wo dann diese Impfstoffe sind sind wie Alkohol auf der Party oder sowas. So, irgendwie BioNTech ist der heiße Scheiß, der sofort weggesoffen wird. Und AstraZeneca ist das, was keiner haben will, aber am Ende doch noch knallt und weg muss. Fand ich ziemlich lustig irgendwie. Und Sputnik ist das Zeug, was die Jungs nachts von der Tanke holen, was ganz toll knallen soll, aber irgendwie blind macht oder so. Das ist echt ziemlich lustig. Aber darum geht es heute nicht. Warum seid ihr hier? Ihr seid mit euren Real Names wahrscheinlich nicht ganz so bekannt wie unter eurem, was ist das, eurem Channel, nämlich ihr seid ja die Agenturboomer.
Genau.
Und die Agenturboomer sind ja, glaube ich, so das Meme-Konstrukt schlechthin in unserer Agentur-Marketing-Bubble und immer wieder Pflichtprogramm für die jungen wie älteren Werber unter uns. Zum einen, glaube ich, um sich ordentlich tot zu lachen, aber auch vielleicht, um sich auch mal in die Nase zu fassen, welche dieser Sachen, die ihr da sagt, vielleicht auch auf deren Agentur zu treffen. Deswegen wollte ich euch so gerne mal zu Besuch haben, weil ich verstehe mir, wie kommt ihr darauf? Was treibt euch da an? Ihr macht euch ja auch nicht nur Freunde, ihr arbeitet ja bestimmt auch mit anderen großen Agenturen, die ihr da ja auch aufs Korn nimmt, ohne sie zu nennen, ja auch an. Das finde ich halt ultra spannend. Aber vielleicht ganz kurz, jeder von euch mal so einen kleinen, wenn wir heute im Bullshit-Bingo-Modus sind, Elevator-Pitch. Sebastian, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Ich bin tatsächlich im wahren Leben außerhalb dieser Agentur Boomer Bubble Kreativer und Geschäftsführer einer Agentur, die heißt Brandneo. Bin also quasi in dieser Medienwelt natürlich auch total zu Hause. Ganz nebenbei arbeitet Johannes auch bei uns in der Agentur und das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Er wird sich gleich auch selber vorstellen. Ist quasi mein Konterfei am Standort Hamburg. Ich sitze gerade in Dortmund, gucke gerade auf den Phoenixsee. Genau, bin auch schon fast Generation Boomer, gehe auf die 40 zu. Bin irgendwie seit fast 20 Jahren in der Werbung in verschiedenen Agenturen gewesen, vorwiegend aber im Ruhrgebiet. Ja, ansonsten ein ziemlich nerdiger Typ. Von Basketball-Sammelkarten über irgendwelche Figuren, Sneakerhead und Co. Ja, und natürlich totaler Meme-Fan, ne? Und aus dieser Generation und in dieser Subkultur unterwegs.
Cool. Johannes, was treibt dich hierher?
Ja, Sebi hat es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich glaube, den Agenturpart, den muss ich jetzt schon nicht mehr sagen. Ich bin auch bei Brandneo in Hamburg hier. Ja, und ich bin natürlich auch ziemlich so im Internet, sag ich mal, aufgewachsen. Das ist immer schon ein sehr großes Ding so für mich gewesen. Ich bin sonst super interessiert eben auch an Musik, so viel irgendwie da auch so kulturell früher schon am Start gewesen. Mach sehr viel Sport. Ja, das alles, was man jetzt irgendwie im Moment so nicht mehr machen kann, seit anderthalb Jahren. Irgendwie auf Konzerte gehen und Co., aber dann, ja, dann holt man sich das eben irgendwie so bei Spotify und setzt sich dann mal mit einem Glas Wein zu Hause hin. Ja, ich bin ja auch kreativer, bin bei uns übrigens auch der Konzepter für alle Neuideen zuständig bei uns und ja, das ist das, was uns irgendwie auch so verbindet und was mich eigentlich immer so antreibt, weil Sebi und ich, wir sind eigentlich beide immer so eher so Gedanken, Ideen und Text getrieben. Also merkt man auch so ein bisschen wahrscheinlich in unseren Memes und das ist da so unser Ventil für die ganze Sache. Für alles, was wir nicht so arbeitsmäßig rauslassen können und für alles, was wir vielleicht auch irgendwie mal scheiße finden, da ist das unser Auslasspunkt.
Johannes hat aber seine größten Hobbys rausgelassen, nämlich, dass er super gerne spazieren geht.
Ach ja, ich bin Spaziergänger Nummer 1. Top Spaziergang-Influencer in Deutschland.
Mhm, genau.
Walkfluencer.
Ja, total.
Der Walkfluencer.
Wenn ich Johannes besuche oder er mich, dann sagt er, komm, wir gehen mal kurz darüber, ich zeig dir was. Und dann läufst du 3 Stunden. Das ist halt immer so Standard. Und bist halt so klitschnass geschwitzt. Das ist so, ja, unser Ding.
Aber auch nicht joggen, das muss langsam sein. Das muss ja spazieren gehen sein, bis du umfällst.
Was sind so deine Top-Routen hier in Hamburg, die man abspazieren sollte? Außer Alster wahrscheinlich, gehört wahrscheinlich nicht dazu in Corona-Zeiten.
Nee, Alster überhaupt nicht. Aber also ich wohne in Hammerbrook und ich gehe ganz gerne von hier so Richtung Rothenburgs Ort runter und dann da so Elbinseln, Entenwerder, da unten da bin ich viel. Also das sind gute Routen. Ansonsten bin ich super gerne im Sachsenwald und gehe da mal irgendwie, also fahre da hin irgendwie mit dem Auto und dann kann man da mal ein paar Stunden spazieren gehen, da sind halt auch wenig Leute. Also Top-Empfehlung, bitte alle aus Hamburg in den Sachsenwald.
Genau.
Ja, aber auch in Lüneburg unten irgendwie, Geesthach, da irgendwie die Ecke an der Elbe, da kann man gut gehen.
Also wenn ihr irgendwo...
Gute Leads für den Podcast schon mal eingesammelt.
Folgt mir auf Komoot.
Geile App, aber die kam ja zur rechten Zeit, ne? Also ich glaube, die sind ja große Corona-Profiteure. Alter Schwede. So, aber ich will jetzt noch wissen, was macht Brandneo? Komm, also das hier, das muss man ja auch noch mal ein bisschen hier mal featuren. Was zeichnet euch da aus?
Also Brandneo ist Kreativagentur mit einem starken Modus oder starken Fokus Social Media, haben wir auch eine eigene Filmproduktion, haben eine eigene Digital-Unit. Was sicherlich jetzt auch spannend ist im Kontext Agentur Boomer, dass wir vor allen Dingen auch im Bereich Online-Kultur beraten. Ja, und da unterwegs sind natürlich Beratungsstellen, wie können sich Marken mit Memes und in dieser Bubble-Online-Welt halt positionieren und aufstellen.
Jetzt seid ihr ja bestimmt auch so im engen Austausch mit diesen ganzen Gen-Z-Freaks wie Neil Heinisch und wie sie da alle heißen, ne?
Ja, man kennt sich und genau, wir sind ganz vielen verschiedenen, also die Bubble wird da größer aus diesem Agenturding, aus diesem klassischen Agenturding raus, hin halt, wie du es gesagt hast, zu dem, was auf Netzwerken wie TikTok und Co. passiert, aber auch Twitch.
Und übrigens, ich will mal ganz kurz dazwischen, bevor ich das jetzt gerade wieder vergesse. Neil Heinisch, hier Grüße gehen raus auf jeden Fall, weil den kenne ich schon seit der noch ein ganz kleiner Dötz war. Weil ich habe für Arno, für seinen Vater, habe ich viele Jahre gearbeitet bei den Rocket Beans. Ach, deswegen krass, hier mal schöne Grüße raus. Also Neil, den kenne ich schon seit er noch sehr klein war.
Das ist ja unsere Bubble, ne? Jeder mit jedem. Das ist ja ein Riesenpuff hier manches Mal immer wieder. Mhm. Aber das ist ja auch schön. Ich finde das ja ganz großartig. Bevor wir in Medias Res gehen, gibt es ja immer unseren kleinen Icebreaker, auch für euch sozusagen. Die Frage geht an euch beide. Ich stelle sie mal zuerst an Hannes. Wenn ich ein Boomer wäre, dann wäre ich, im Agenturkontext natürlich, welcher ist für dich so, ne, der coolste Boomer und warum?
Der coolste Boomer? Boah, ich glaube, da kann man nur der erfolgreichste, beste und meist ausgezeichnetste Werber in Deutschland sein, oder? Das ist ein Herr mit einer langen Lockenmähne, lange Zeit auch in einer großen Hamburger Agentur gewesen und jetzt TikTok-Superstar. Ich glaube, ich wäre Olli Voss.
Olli Voss. Okay, und warum? Weil die meisten Preise gewonnen, oder?
Ja, ist einfach deutsches Agentur-Role-Model. Es ist mal wieder so erstaunlich, wie er da so beide Welten miteinander verbindet und so diesen Drahtseilakt so hinkriegt. Es ist auf der einen Seite, muss man halt sagen, ist es halt so echt boomerig, so von der Aufmachung her. Auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass da eben irgendwie auch Expertise hintersteckt. So. Und das, ich finde das immer wieder so, ich kann das gar nicht so dekodieren so richtig. Ja. Ich finde es einfach nur irgendwie immer wieder so, also es ploppt halt voll oft wieder auf und ich finde es total, ja, gut eigentlich.
Cool. Sebastian, wer wärst du?
Boah, ich hätte tatsächlich auch Oliver Voss gesagt, aber ich gehe dann hin und sage Charles Barr, weil er ist nämlich genau das Gegenteil. Er ist so...
Der jüngste Boomer.
Der jüngste Boomer. So der Philipp Amthor der Agenturwelt.
Also, boah, das hast du jetzt nicht gedacht.
Nein, das ist doch gemein. Also Charles ist ein super cooler Dude.
Hey, und Charles, richtig
aber,
guter Typ.
Aber er ist halt auch so, wir haben ihn ja auch schon bei uns in einem Podcast gehabt und Charles ist halt so mega Profi. Und das zeichnet es halt aus, weil er natürlich in seinen jungen Jahren so ein krasser High-Performer ist und so in einer Agenturwelt und Medienwelt unterwegs, das ist schon echt beeindruckend. Also der hat keine Boomer-Attitude, natürlich nicht. Er verkörpert das Gegenteil. Aber es ist halt auch erschreckend zu sehen, dass so ein junger Mensch da halt natürlich so krass unterwegs ist.
Ja, Boomer. Aber also einer seiner letzten Posts, die mir jemand zugespielt hat, war ja ein Foto von dem Privatjet, mit dem er jetzt
vorhin
geflogen ist. Das ist schon ein bisschen Boomer-Style.
Das ist auch auf seinem
TikTok. Aber Charles spielt damit. Charles weiß doch selber drum, was das auslöst. Also das macht er schon extra. Macht er gut.
Ich hatte ihn vor ein paar Wochen, tatsächlich haben wir ihn auch hier im Podcast jetzt, der kommt demnächst, ich weiß nicht, nächste Woche vielleicht sogar raus, deswegen muss ich gerade so lachen, wo er ihn hier rausholt. Und haben natürlich auch darüber gesprochen, irgendwie, dass er der nun viele Jahre der Gen Z-Vertreter überhaupt war in unserer Welt, in unserer Marketingwelt. Und aber dann sich ja auch immer wieder gefeiert hat mit Champagner in der Senator-Lounge. Und denkst, sind ja eigentlich nicht Gen Z-Werte. Aber er sagt halt irgendwie, und das sind ja totale Gen-Z-Werte, das, was mir Spaß und Freude macht, macht für mich Sinn und das mache ich. Und ich finde, Spaß und Freude sind total die Gen-Z-Werte schlechthin. Ne? Und deswegen dachte ich so, ja, dann macht's ja wieder, ist ja wieder cool. Irgendwie. Und
also du sagst, Boomer haben in ihrem Leben noch nie Spaß gehabt, generell.
So. Spaß muss dann hart erarbeitet sein. Ne? Das muss ja 24/7 erreichbar, Pitches bis in die Nacht und das muss wehtun. Dann kannst du
merkst, dass du selber zu viel Spaß hast, dann lässt du halt noch ein paar Junioren für dich knechten und ordnest ein paar Überstunden an, so, damit der Spaß nicht zu lange hält.
Ja, oder du brauchst so eine Art Knute, ne, mit der du dir auch manchmal nicht von der Domina, aber dir selbst mal ein paar auf dem Rücken zimmerst, damit du dich selbst mal wieder spürst. Ne? Also von daher. Aber da reden wir gleich noch drüber. Da kommen wir noch hin. Weil wir haben ja so ein kleines Spiel immer bei uns drin. Das ist dieses Bizfluencer Bullshit Buzzword Bingo. Und das spielen wir natürlich auch heute. Ich habe mir 5 Wörter aufgeschrieben, von denen ihr eigentlich sogar schon gesagt habt. Aber es zählt erst ab jetzt. Ja, wenn wir das Spiel sozusagen ansprechen. Ihr habt 5 Wörter, die ich sehr wahrscheinlich auch, wo ich das eine oder andere bestimmt auch schon gesagt habe. Ihr könnt es mittendrin reinrufen, wenn ich eins dieser Wörter sage. Wer als erstes dem anderen die fünf Wörter sozusagen abgeschwatzt hat, hat gewonnen und darf im Social-Media-Kanal des anderen Schindluder treiben. Was aber im Rahmen der Gesetze natürlich. Ihr könnt Werbung machen, ihr könnt Memes basteln. Ich habe ein bisschen Angst, deswegen will ich heute nicht verlieren. Aber wer will nicht mal zum Meme werden? Vielleicht sage ich auch jetzt extra ganz viele Wörter. ihr seid da well prepared,
ja? Wir sind prepared und wissen Bescheid und sind auf der Hut.
Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr.
Ja. Das hat es manchmal wirklich das hat schon kontroverse Blüten geschlagen, weil manchmal merkt man auch, wenn jemand den anderen irgendwo hinleiten will, sagt man erstmal gar nichts. So, welches Wort könnte der jetzt denn auswählen? Aber machen wir heute
nicht. Ja, du hast ja auch ein bisschen leichter, du kannst ja einfach hier Fragen stellen, das ist ja, ne, du bist ja befangen.
Nee, ihr dürft auch Fragen stellen. Wir machen ja einfach nur ein Kaffeekränzchen und ihr könnt auf jeden Fall auch genauso viele Fragen stellen wie ich. Aber es ist natürlich mein Podcast. Wenn ihr zu viel fragt, dann sage ich halt's Maul und dann geht's irgendwie weiter. In diesem Sinne, Agenturboomer ist ja so ein bisschen das Hype-Thema in unserer Werbeagentur-Marketing-Bubble. Jetzt habe ich vielleicht schon die ersten Buzzwords gesagt. Dann habe ich es hinter mir. Und ich finde es halt irre. Wie lange macht ihr das jetzt schon?
Seit Februar letzten Jahres.
Ach, länger ist das noch gar nicht. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Und was ist das eigentlich vielleicht? Für die, es gibt ja doch ein paar vielleicht meiner Hörer über 50, die guten altgedienten CDs und wie heißen die Beraterchefs noch? Da gibt es auch so ein geiles Wort für. Ist ja auch egal. Jedenfalls so, die kennen es vielleicht noch nicht. Und deswegen könnt ihr mal kurz erklären, was da vielleicht hintersteht.
Ja, also ich kann das ja mal ein bisschen historisch aufarbeiten. Also es ist ein Meme-Kanal und Memes bestehen ja in der Regel so aus einem Bild oder Videoelement und Text und verkörpern halt einen Ausdruck, eine Situation, ein Gefühl, hat irgendwie ein Statement. Und wir kommen halt aus der Agenturwelt und das, was wir ich habe es quasi damals gegründet und habe es, also gar nicht gegründet, sondern ich habe halt Memes gepostet auf unserem Agenturkanal, auf quasi dem Kanal von Brandneo und habe dann quasi das, was mir so im Alltag passiert und was ich auch irgendwie scheiße finde in Agenturen und in nicht nur auf Agenturseite, im Übrigen auch auf gerade im Mittelstand so Patriarch und Old White Man, das halt aufgearbeitet und dann in Memes verpackt. Und irgendwann haben dann meine Mitarbeitende Kolleginnen und Kollegen gesagt so, ja, das passt hier irgendwie nicht so ganz hin. Das war witzig, aber such dir mal eine eigene Spielwiese dafür.
Das nervt jetzt lange.
Das nervt. Und dann hab ich quasi irgendwann halt, es war so ungefähr, ich glaube Februar gab's das erste Posting auf dem Agentur Boomer Kanal, hab das dann dahin gesetzt und hab einfach so wenn ich irgendwie in der Pause war, in der Bahn oder sonst wo, dann halt Memes gepostet zu Themen, die mir im Alltag begegnen. Also sehr related. Und dann, genau, auch der Name und auch das Profilbild, bis heute ist da ja dieser wundervolle kleine Clownsfisch, das hat überhaupt gar keinen tieferen Sinn, sondern es war halt so irgendwie, hat sich organisch ergeben, ich brauchte irgendwie einen Namen, okay, so der Begriff Boomer passte da gut rein, hab das dann so genannt. Und dann ging es halt los. Und hatte überhaupt keine Absichten oder Ambitionen, irgendwie zu wachsen, sondern war halt einfach nur so ein Spaßding. Dann kam Johannes irgendwann mit ans Board, erstmal so über die Agenturseite. Und wir haben so gemerkt, wir haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten, was so das Thema Online, Online-Kultur und Memes angeht. Und haben da den gleichen Humor und waren auf einer Wellenlänge. Und dann haben wir das halt zusammen weitergemacht. Und dann ist es halt richtig viral gegangen. Also wir haben es halt geschafft, gerade auch in der Zeit, als wir viele quasi auch Hamburger Größen wie Jean-Remy von Matt oder den Trautmann und andere Toren von Jung von Matt und Co. irgendwie in Memes zu verpacken, da ist das Ding richtig viral gegangen. Und ich glaube, da haben sich das irgendwann alle großen Agenturen irgendwie so in WhatsApp-Channels und Co. umhergeschickt. Und dann haben wir so gemerkt, okay, krass, die Zahlen steigen rapide. Das wird was Größeres.
Gab es auch schon erste Droh-DMs von Leuten, die ihr aufs Korn genommen habt? Nehmt mich hier runter, sonst sage ich, mache ich eine Kampagne gegen euch oder so.
Eine. Ich glaube, das hatten wir einmal, ne?
Ja. Oder? Eine. Wir hatten eine Drohung, ich weiß, das können wir auch, glaube ich, erzählen. Das war wie heißt der Kollege? Felix Beilenherz? Ja, der hat, da haben wir, weil wir natürlich, also wir haben natürlich ein Bild von ihm genommen, das in einem Meme verpackt. Und er muss es dann innerhalb kürzester Zeit zigfach zugeschickt bekommen haben, weil er dann irgendwie ganz erschrocken, er war halt noch kein Follower zu der Zeit, dann irgendwie plötzlich bei uns als Follower auftauchte und dann auch im Postfach war und schrieb dann so, was ist da los, was habt ihr da gemacht, so, was passiert hier, wir schreiben ganz viele Menschen. Und dann hat er auch sofort tatsächlich gedroht und gesagt, ey, bitte runternehmen hier, ich habe einen guten Anwalt und so. Man muss aber sagen, fairerweise sagen, er hat dann quasi so eine halbe Stunde später sich wahrscheinlich mal den Kanal angeguckt und gesagt so, ey Leute, voll witzig, richtig geil, was ihr macht. Ey, nehmt das und habe ich mega Bock drauf und ihr habt so Einladung für Memes of all time. Also es war richtig nice. Also ich glaube, er war einfach erschrocken.
Ja, es war so eine Kurzschlussreaktion, ne? Dass er dann so geschrieben hat, hier, komm, weg damit, so, weil dann ist das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal passiert, aber dann, ja.
Ja, ansonsten
hat er das doch gut gefunden.
Ihr habt ihn sozusagen unter Stress gesetzt und in extremen Stresssituationen tendieren Menschen ja nur zu drei Sachen, Flucht, Kampf oder Todstellen, und er war dann eher so eine Kampfreaktion gezeigt erstmal.
Ja.
Aber dann habt ihr ihn ja jetzt als treuen Follower gewonnen, das ist natürlich auch cool.
Weiß ich gar nicht, ob der noch folgt, ich hoffe.
Bestimmt.
Mal gucken. Letzten Endes aber diese Themen, die ihr ja aufgreift, sind ja eben so die, was nehmt ihr da eigentlich so genau aufs Korn? Ihr nehmt ja einmal diesen, ich nenne sie jetzt mal Arbeitsethos und sich selbst feiern und wie sich besonders nehmen, all diese Sachen, die ihr dort reinschmeißt. Habt ihr die auch selbst erlebt eigentlich, die Memes?
Ja, also was wir generell, glaube ich, aufs Korn nehmen, was wir so verarschen bei uns auf dem Kanal, ist so insgesamt diese, also es ist alles aus unserer Bubble, ne? Also das kann alles sein. Das ist die Arbeitsweise hauptsächlich zwischen Agenturen und Brands und Kunden. Also darum geht's hauptsächlich, aber wir sind da natürlich auch irgendwie so flexibel, dass wir auch sagen, wir nehmen jetzt nur einen agenturinternen Fall oder irgendwas zwischen Agentur-Mitarbeitenden und der HR oder sowas. Also alles irgendwie so Fälle, die wir selber auch schon erlebt haben, also zum größten Teil. Oder halt auch so Klischees, ne? Mhm. Also wir nehmen da jetzt irgendwie, was weiß ich, den Obstkorb statt Gehaltserhöhung oder so. Das ist dann irgendwie so Klischee. Das kommt bei den Leuten auch meistens am besten an, weil das hat jeder irgendwie schon mal erlebt. So, das ist in Agenturen einfach so das Ding, was überall quasi schon so an der Wand hängt. Aber dann geht's eben auch viel irgendwie um so, du wirst wahrscheinlich die vielleicht auch so unser Zugpferd kennen, die wir auf eine Frau, die wir auf Kundenseite meistens irgendwie am meisten so verarschen. Und da haben wir natürlich jetzt auch schon andere ausgekoppelt. Also wir haben
jetzt
diese Namen. Das ist die gute Marketing-Melanie, die wir da als, die wir auf der Seite beackern, aber dann eben auch so Leute wie der Vorstandsvolker und Co. Das sind eben so unsere Trademarks jetzt schon. Also das ist dann irgendwie, geht so in diese kultige Richtung dann schon so ein bisschen. Das ist jetzt gelernt irgendwie. Aber grundsätzlich sind es einfach immer Situationen, die wir zum großen Teil auch kennen und die so diesen ganzen Arbeitskosmos betreffen. Und meistens ist es was Negatives. Also meistens geht es um Druck machen, Sachen nicht einhalten, die man verspricht und so. Und darüber kommen die Leute dann zu uns, weil die halt eben gemerkt haben, das sind Sachen, die sind mir auch schon mal passiert. Das ist was ich halt von überall kenne. Alle meine Freundinnen und Freunde kennen das und deswegen finde ich es irgendwie witzig. Und das könnte von jedem Mitarbeitenden aus der Agenturszene kommen. So, das ist das, was wir einfach merken. Und das ist das, worüber das Ganze so viral geht und so relatable ist.
Zeigt ja, was unter dem Kochtopf irgendwie brodelt, finde ich. Ne? Also irgendwie ist ja irgendwie, das ist ja nichts Neues. Jeder kennt es tatsächlich aus der Branche, der zumindest mal mit größeren klassischen Agenturen gearbeitet hat, als Kunde oder auch eben selber Teil des Mühlrades war. Aber irgendwie sind ja nach wie vor die Praktis, die für nichts oder für ein Abalone-Ei bei Jungformat 24/7 arbeiten und sich da drüber freuen, dass sie es dürfen. Also irgendwie muss da ja auch müssen diese Brands ja auch so stark sein, dass die Menschen freiwillig das machen. Also es ist ja eigentlich nicht, da wird ja keiner reingezwungen. Deswegen denke ich manchmal auch so, ja, das sind manchmal scheiß Arbeitsbedingungen oder irgendwie coole, komische Werte, die da transportiert werden. Aber jeder ist da ja irgendwie freiwillig.
Ja, also es ist schon so ein bisschen pervers, dass ich glaube, Kreative haben ganz oft den Drang an Selbstverwirklichung und natürlich auch, man will ja als Kreativer, dass das, was man macht, irgendwo in der Stadt hängt oder am Fernsehen läuft. Das heißt, man hat diesen Drang und die Agenturen sind halt das Vehikel dafür und weil natürlich die Brands mit den Agenturen zusammenarbeiten. Deshalb strebt man natürlich in der Regel mit Agenturen zusammenzuarbeiten, die mit großen Brands irgendwie zusammenarbeiten oder die als Kunden haben. Das macht halt schon Spaß und das ist, glaube ich, der Antrieb. Und deshalb lässt man sich da leider Gottes zu oft ein. Was wir halt gemerkt haben, dass wir quasi neben diesen ganzen Spaß-Memes, und es soll ja auch Unterhaltung sein und natürlich auch so ein bisschen Kritik und Satire, haben wir halt festgestellt im Laufe der Zeit, dass es wirklich strukturelle Probleme gibt. Aber es gibt zum Glück auch einen nächsten Schritt. Also neben diesen strukturellen Problemen, die es gibt, die es nicht nur in der Werbung gibt, sondern auch in ganz vielen anderen Branchen, gibt es halt auch eine neue Generation an Agenturen und Agenturmodellen. Ne? Also das heißt jetzt Social Business Agenturen oder halt, dass zum Glück nicht mehr 5 weiße Männer in der Geschäftsleitung sind, sondern dass du halt auch mal Agenturmodelle hast, wo du eine sehr diverse Geschäftsleitung hast, ja, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen und eine unterschiedliche Herkunft haben, auch vom Mindset, und die halt die das halt erstrebenswert finden und daran glauben, was auch zu Gen Z passt, dass man halt purpose-driven oder wertebasiert eine Agentur führen muss und nicht auf Gewinnmaximierung. Weil dann musst du nämlich nicht einen Praktikanten, Praktikantin eine Nacht lang schrubben lassen, weil man kann auch eine Agentur führen, bei der man nicht toxisch arbeitet. Das funktioniert. Man muss sich nur darauf einlassen und man muss das seinen Kunden auch klar kommunizieren mit einer Haltung. Und das muss man halt hinkriegen.
Und man, die Führer, Besitzer, wie auch immer, diese Agenturen, den dürfte vielleicht Materialismus, Status und Co. nicht ganz so hoch aufgehängt sein. Ich glaube, das ist ja auch mal ein Thema. Ne? Also deswegen, du holst dir ja einen Haufen Praktikanten, weil du damit einfach weil eine Agentur verkauft Zeit. Ne? Also ihr verkauft ja Stundensätze und ähnliches. Und je günstiger du sozusagen ja den Stundensatz einkaufst, desto mehr Profit generierst du ja auch. Ja.
Aber ich glaube, dass das halt, genau das ist halt auch so ein strukturelles Problem. Und ich glaube, das erinnert sich, weil Agenturen können in Zukunft nicht mehr so viel Zeit verkaufen, sondern Kompetenz. Du brauchst halt Experten und High-Performer in verschiedenen Bereichen. Nehmen wir jetzt mal, also es gibt so Modelle, es gibt ja mittlerweile Agenturen, die sich sehr stark spezialisiert haben, wie Sportagenturen oder halt Kulturagenturen. Da hast du halt Hip-Hop-Agenturen, wie von dem Kollegen Bündel. Genau, das heißt, du brauchst halt Expertise in Fachthemen. Und da geht es gar nicht mehr darum, am Ende zig Leute haben die Schrubben, weil, sind wir ganz ehrlich, das automatisiert sich auch immer mehr. Ne, also eine Ideenentwicklung, dafür brauchst du Menschen, aber halt einen Katalogsatz, so den haben hat halt so einen Katalogsatz, den Philipp und Kräuntje irgendwie in den 90ern für Audi gemacht hat. Ja, da waren halt zig Menschen mit beschäftigt und haben da einen Katalog gesetzt. Heute machst du das mit InDesign Database-driven. Super schnell, das heißt, da ändert sich das und auf einmal kannst du so einen Katalog in einem Bruchteil der Zeit machen. Also wie generierst du Wertschöpfung? Und da ändern sich Modelle und damit muss zwangsläufig einhergehen, dass man eine andere Haltung transportiert und neue Agenturmodelle und Arbeitsmodelle schafft.
Genau.
Ich habe ja, hatte ich ja vorhin schon erzählt, Oliver Klein als Gast vor ein paar Wochen. Das war ultra spannend, weil der, ich glaube, keiner kennt die Agenturlandschaft so gut wie er, mit seiner Agentur Cherry Picker, die ja diese Pitches und Pitch-Beratung für Marken machen. Und er sagte auch, es gab noch nie in seiner, ich glaube, der ist jetzt seit 30 Jahren dabei, ne? In seiner Agenturgeschichte einen so starken Umwälzungsprozess oder überhaupt so eine Lücke, die ja gerade da entsteht. So kamen wir eigentlich auch in Kontakt, also Oliver und ich, weil ich ja einfach gemerkt habe, ich sehe so viele coole Agenturen um mich rum in meiner Bubble, so wie WeCreate und wie sieht das, also es gibt ja so cool, also auch die Neil Heinisch Agentur und so weiter, die aber so gar keine Kontakte mehr zu den klassischen Agenturen haben. Also da entwickelt sich eine völlig neue eine neue Art an, die irgendwie aber gar nicht zum Beispiel mit so einem Cherrypicker in Kontakt ist. Und dann, aber die wachsen ja so oder überholen ja rechts schnell auch. Also den Boom, der ist ja irre, der jetzt zurzeit stattfindet. Und er sagt auch, ja, das ist jetzt, eigentlich wäre es so, das ist auch so ein bisschen vielleicht unsere Aufgabe heute. Und vielleicht seht ihr euch ja auch ein bisschen in der Aufgabe mit eurem Podcast, wenn ich das richtig verstanden habe, da ja auch zu vermitteln und etwas Sinnvolles Neues zu schaffen. Oder ich finde ja, was die großen Agenturen machen, ja tolle Arbeit. Also das ist ja irre, was da rauskommt aus so Läden, wo du denkst, da, der kreativste Hort der Welt müsste es ja eigentlich sein, weil wenn man die Arbeiten sieht, die da rauskommen. Aber ihr wisst ja auch, wie unkreativ Agenturen eigentlich funktionieren. Ne? Und eben durch diese ganzen Strukturen, die es da jetzt gibt seit den 80ern und wie ihr jetzt irgendwie die neuen Agenturen arbeitet. Ich schätze, ihr arbeitet auch wahrscheinlich überwiegend dezentral, habt irgendwelche Tools, mit denen ihr sinnvoll kommunizieren könnt und so weiter und so fort. Da gibt es nicht diese 9-to-5 oder ist ja nicht 9-to-5, ist ja 8-to-10 Regelung eher. Und das finde ich halt auch wichtig, dass wir da irgendwie was Neues erschaffen, aber auch nachhaltig.
Genau, also du hast ja über den Podcast, den wir haben, der sich Werbepause nennt, da sprechen wir halt genau, oder da setzen wir genau an diesem Punkt an, wir suchen und da gerne auch so den Blick an alle da draußen. Wir suchen nach Agenturmodellen und wir suchen nach interessanten Marken oder an Marken, suchen Marken, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die Zusammenarbeit neu zu denken. Und die gibt es auch. Das ist ganz spannend. Also es gibt Agenturmodelle. Wir haben zum Beispiel mit einem großen Pflegehersteller gesprochen. Die haben sich zusammengetan mit ihrer Agentur. Und da arbeiten Menschen von Brand und Agentur zusammen in einem Space und arbeiten da, als wären die zusammen in einem Team. Total geil. Also du kannst halt ganz anders arbeiten. Du kannst ganz anderen Output generieren. Die arbeiten sehr frei. Solche Werte zu entdecken und die halt irgendwie sichtbar zu machen, das haben wir jetzt mitgenommen und das merken wir. Da sind wir mehr als nur eine Meme-Seite und da haben wir auch unsere Mission draus definiert, dass wir da halt mehr sein möchten als nur irgendwie eine Klamauk- und Meme-Seite und Bude, die irgendwie lustigen Content generiert, sondern dass wir da was bewegen können und viele Leute auch tatsächlich danach fragen und irgendwie suchen, weil sie halt in ihrer kleinen Bubble halt in so einer großen Maschinerie halt nicht wissen, was gibt es da draußen noch. Und wir wissen halt auch, dass uns zahlreiche CEOs zuhören, die sich natürlich auch Gedanken machen, wie arbeiten sie morgen? Und wie kriegen sie auch neue Leute? So HR ist ja auch ein Riesenthema, ne? Wenn jetzt so eine junge Influencer-Bude auf den Markt kommt und die halt super attraktiv bei TikTok und Co. Werbung macht, ja, dann gehe ich doch natürlich nach der Uni dahin. Weil dann kann ich halt auch mit den Brands arbeiten, aber weiß halt, es ist halt viel geiler. So, es hat ja natürlich auch ganz eigennützig hat es ja auch einen total guten Sinn, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Neben dem, dass es halt für alle gut ist, weil man nicht mit 55 dann auf einmal einen Herzinfarkt kriegt, weil man irgendwie so durch ist oder ein Burnout.
Mhm. Ja, ich finde auch, also ich glaube tatsächlich, so um da nochmal einzuhaken, irgendwie, dass unsere Meme-Seite, die hat daneben halt auch total ihre Berechtigung noch, weil Agentur Boomer da, wo das Ganze herkommt und mit dem wir halt auch irgendwie so ein bisschen gewachsen sind, was uns da, glaube ich, den großen Vorteil bringt, ist, dass das immer noch so ein Gradmesser ist. Weil wir sehen halt, wie die Reaktion von tausenden Menschen im deutschsprachigen Raum irgendwie auf diese Memes ist und können dadurch natürlich irgendwie auch sehen, dass dieser Need einfach da ist. Also es gibt einfach irgendwie diese Hilflosigkeit fast schon so ein bisschen, zu gucken, so ja, es irgendwie bildet sich dadurch halt ab und es wird ganz deutlich, dass es so in den deutschen Agenturen immer noch so eine Struktur gibt wie vor 30 Jahren. Und dass da solche Sachen, die du halt irgendwie 1990 erzählen hättest können, so auch heute irgendwie immer noch gelten und da immer noch irgendwie so das Klischee sind, was immer noch stimmt. Und die Leute haben so das Bedürfnis danach, weil sie auch einer ganz anderen Generation angehören, weil wir halt nicht mehr 1990 sind, jetzt irgendwie was zu verändern. Und da haben wir dann einfach gesagt, dass der Podcast jetzt so der nächste Schritt ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt, um so eine Handlungsempfehlung zu geben, sondern mehr einfach zu gucken, was gibt's denn überhaupt da draußen an Alternativen? Also was ist denn, wie können wir uns von diesem ganzen Ding lösen? Und den Leuten vor allem mal zu zeigen, so ey, es gibt halt Hoffnung. Ne? Es gibt wirklich so Sachen da draußen, die da schon verändert werden. Und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen so den Blick aufzumachen. Das ist halt irgendwie ganz cool. Und da merken wir dann auch, dass das halt super dankbar angenommen wird. Und deswegen sind wir da natürlich, sehen wir uns jetzt so ein bisschen mehr in der Rolle, so auch als die Leute, die einfach, ja, die da so ein bisschen vielleicht auch schon so eine Veränderung anstoßen wollen. Wir müssen aber natürlich selber auch erstmal gucken, in welche Richtung geht das denn allgemein? Ja. Das ist halt immer das Schwierige, ne? Also wir wissen ja auch nicht alles, was es da draußen gibt, aber wir versuchen das erstmal einzufangen.
Ich finde es halt total faszinierend, was du sagst, dass sich die Agenturwelt ja eigentlich seit 30 oder mehr Jahren eigentlich nicht verändert hat, also strukturell vor allem. Und alles um uns herum digitalisiert sich, wälzt sich um, dezentralisiert sich und was weiß ich, ne? Und der kreativste Hort, Nukleus der Welt so ungefähr, zumindest sieht man sich ja gerne so als Agentur, ist starr und steif geblieben und hat sich nichts verändert. Und das ist jetzt, ich glaube, das fällt ja halt jetzt vielen auf. Und entsteht da für euch eine Business Opportunity eigentlich, Agenturen zu beraten, cool zu werden oder wie auch immer, oder besser ins 21. Jahrhundert zu kommen?
Ja, der tut es tatsächlich. Einmal sehr, sehr groß auf einer Geschäftsmodellebene, drüber nachzudenken, wie sehen Geschäftsmodelle der Zukunft aus in Agenturen. Aber auch in Nischenbereichen, wie zum Beispiel das Thema Diversity. Also wie kriege ich es hin, dass ich als Agentur einen Mindset und eine Kultur aufbaue, die dazu die halt dazu fördert, dass das halt kulturell funktioniert und das Geschäftsmodell bleibt aber vielleicht an sich das Ding, wir müssen halt Geld verdienen. Und das kann es halt auch sein. Oder wie kann ich nachhaltig sein? Und das halt hinzukriegen und das, ne, also neben dem, dass diese Veränderung angestoßen wird und real auch passiert, gibt es natürlich auch, machen wir uns nichts vor, unheimlich viel Greenwashing. Also es werden halt irgendwie Kampagnen und Aktionen ins Leben gerufen, wo dann gesagt wird so, hey, wir sind jetzt total nachhaltig, wir spenden irgendwie x Euro unseres Einkommens für da werden dann Bäume gepflanzt oder whatever. Oder wir machen andere Dinge, aber das sind halt, letztendlich ist das halt so nett gemeint, aber das ist halt wirklich kein Change. Und also ja, gibt's total. Also wir werden sogar als Agentur Boomer relativ häufig sogar angesprochen und beraten sogar schon Agenturen. Also wir sind gar nicht in der Konkurrenz mit denen, sondern sind in einem Austausch und helfen dabei, drüber nachzudenken und Modelle zu finden, wie die Zukunft sich entwickeln kann. Das ist ganz interessant. Und im Übrigen auch außerhalb des Podcasts, also auch rein mit den Memes sehen wir Veränderungen. Und übrigens nicht nur bei Agenturen, sondern auch in Marketingabteilungen. Ich habe eine gute Freundin, die arbeitet in einem Pharmaunternehmen. Die hat erst vor kurzem herausgefunden, dass Agentur Boomer von mir betrieben wird. Und wir kennen uns halt aus einem Agenturkontext. Und sie hat mir erzählt so, ey, scheiße, Sebastian, ich folge der Seite so lange und ich sehe so viele Memes und frage mich dann, bin ich die Marketing-Melody und bin ich so schlimm? So, und ich bin jetzt viel sensibler mit unseren Agenturen. So, weil die halt, wenn sie sich halt selber fremdschämt für diese Memes und sagt so, ey, so will ich gar nicht sein. Ich achte jetzt viel mehr darauf, dass die Briefings gut sind, dass wir Deadlines und Co. anders verpacken, weil ich habe das Gefühl, das macht sich die ganze Branche über mich lustig, wenn ich so agiere. Und das sind Momente, wo ich denke, so, das ist so geil, weil wir halt einen Impact haben und so diese Satire halt bei den richtigen Menschen ankommt und die halt ihren Job und die Zusammenarbeit reflektieren. Und das dann halt quasi auf einer Kundenseite zu sehen, ist ja noch mal geiler. Das macht mega Bock.
Was ich auch noch ganz kurz dazu sagen will, ist jetzt dieses Ding mit dem Greenwashing, finde ich auch super wichtig, das nochmal zu sagen, dass ich finde es irgendwie befremdlich, zu sehen, dass jetzt halt irgendwie große Agenturen dann teilweise lieber irgendwie sagen, also natürlich ist es richtig, grundsätzlich zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie auch der Umwelt und dem Planeten was Gutes tun und wir setzen uns jetzt dafür ein, dass hier an der Stelle einfach mal ein bisschen weniger Druckertoner hier verbraucht wird, auch richtig boomermäßig so, ne? Aber oder wir pflanzen da jetzt einen Baum und hier bei uns gibt's jetzt keine Plastikgabeln mehr in der Küche, liegen jetzt hier rum. Aber das ist irgendwie ja auch so in dem sozialen Kontext, was Agenturen angeht, ja völlig die falsche Herangehensweise. Weil vielleicht sollte man sich eher erstmal darauf beschränken, dass man den Leuten halt statt einen Obstkorb hinzustellen, dann einfach erstmal kommentarlos mehr Geld gibt, wenn sie es fordern. Also irgendwie diese Klischeestrukturen so zu erkennen und dann da so auch an der richtigen Stelle so erstmal anzusetzen. Ich sage ja auch nicht, dass man dabei dann irgendwie auch auf Nachhaltigkeit und Co. scheißen sollte. Definitiv nicht so. Aber das ist jetzt erstmal, glaube ich, nicht das Hauptproblem, was Agenturen bewältigen müssen. Und das ist so ein bisschen so dieses, also aus der Denke merkt man dann ja, dass die Agenturen denken, hey, ich pflanze jetzt Bäume, weil alles andere bei mir läuft ja super. Und ich wette, das tut's nicht.
Ja, das stimmt. Ich glaube ja, dass die Wurzel allen Kreativübels sind Awards. Ich glaube, ich glaube, wenn es das nicht geben würde und dieses sich selbst beweisen, also dass das so der heilige Gral der Kreativen nach wie vor auch dargestellt wird, finde ich ja total schwierig. Wie seht ihr sowas? Also dieses Thema für den Nagel kämpfen, eine Award-Kampagne kreieren, wo man so einen Fake-Kunden erfindet, der eigentlich gar keinen Cent dafür bezahlt und was so eine Pervertierung von Kreativität irgendwie.
Also es ist auch ein strukturelles Problem. Diese ganze Branche und Bubble und quasi Akquise beruht ja darauf, dass man sich Preise auf die Fahne schreibt. Das ist in der Werbebranche übrigens genauso auch wie in anderen. Da gibt's ja auch diese Top 100 Innovationspreise und andere Dinge. Ne? Also was es für Preise gibt, noch und nöcher, ist ja unglaublich. In der Werbung ist es halt auch bezeichnend und besonders halt aus dieser Historie der 90er und 2000er. Man wird Awards nicht von einem Tag auf den anderen wegkriegen. Also ich finde sie erstmal per se nicht gut. Wir machen aber selber auch bei Awards mit, weil es halt hilft, bei Marken Sichtbarkeit zu erlangen. So, deshalb machen wir damit. Aber was wir noch nicht gemacht haben, ist halt Fake-Kunden oder Fake-Kampagnen aufzusetzen, sondern nutzen halt reale Cases und wir versuchen halt natürlich in einem Kontext des Briefings so mitzudenken, dass wir mit einer Kampagne eine Strahlkraft haben. Und ich nehme so den Auftrag und das, was Institute wie der ADC tut, ist erstmal grundsätzlich sehr ernst. Und hoffe auch, dass Menschen, die dort in meiner Generation quasi dort beteiligt sind oder arbeiten oder quasi in der Jury sitzen, dass die diese Rolle auch genauso empfinden und nach quasi Awards nach Impact und nach Veränderung geben und nach halt guten Ideen. Also ich finde es grundsätzlich so gesehen ein Ding, was nicht wegzudenken ist von heute auf morgen. Einfach auch, weil es in den Köpfen verankert ist. Aber ich glaube, dass sich Awards in den nächsten Jahren stark verändern werden. Also dass Awards sollten halt nicht mehr rein auf Kreativideen basieren, sondern und halt fakebar sein im Sinne von Goldcases, sondern müssen halt andere Kriterien bedienen.
Ja, ich finde auch, also Awards sind grundsätzlich, glaube ich, sehr gut gemeint, weil die ja, also das ist ja auch immer schon der Gedanke dahinter gewesen, dass man einfach Kreativität irgendwie beflügelt und dann auch in Agenturen dann irgendwie den Nachwuchs halt irgendwie anspornt, auch gut zu sein, so Richtung ADC, dass man dann eben den Leuten dann eben auch so eine Bühne gibt vielleicht und erste Kampagnen, auf die dann stolz sein können. Und das soll dann eben halt auch im besten Fall dann für Marken umgesetzt werden und soll ja für alle was Gutes sein. Also grundsätzlich ist der Gedanke ja was Cooles. Aber was halt damit gemacht wird, ist halt, ne, das gibt's dann überall, wo irgendwie, wenn du eBay aufmachst, das ist auch gut gedacht so, aber natürlich gibt's dann irgendwie Scam, so, ne? Und die Agenturen scammen halt auch, weil da gibt's dann auch wieder welche, die halt jedes Jahr dann sechsstellige Summen da reinpumpen, irgendwelche Kampagnen zu machen, die halt nur Show-Off sind und die halt einfach fake sind und die nur dafür da sind, halt einen Award abzuräumen, und das bringt dann halt niemandem was, so, ne? Und wenn sie sich's leisten können, dann kaufen die sich halt Awards ein, so. Das ist ja schon, also das ist ja seit Jahrzehnten dann einfach irgendwie so gelebte Praxis, aber grundsätzlich ist das ja eigentlich was Gutes. Und was Sebi gesagt hat, man müsste das ganze Thema, glaube ich, einfach irgendwie mal umstrukturieren, dass man zu diesem Grundgedanken dann einfach zurückkommt und dass es wieder irgendwie eine kreative Zentrierung hat.
Ja, man muss auch den Agenturchefs und Chefinnen auch andere Werkzeuge an die Hand geben. Weil ich kann mir überlegen, ob ich mir jetzt als Agentur einen Vertriebler einstelle und den ein Jahr lang bezahle oder ob ich die Kohle am Ende des Jahres einmal in eine Award stecke und habe dann darüber eine Sichtbarkeit und kann dann halt mit Postings und bei LinkedIn halt erstmal ein paar Wochen auf die Kacke hauen, dass ich irgendwie 20 Awards gewonnen habe. Das ist ja einfach ein Rechenmodell, ne? Also, oder schalte ich jetzt Performance-Ads bis zum Abwinken, ja, oder hole ich mir jetzt einen Award und gehe halt mit dem Award raus und kann halt beeindrucken. So ist halt ein anderer USP, ja, ne? Weil ich habe ja gezeigt, dass ich der Kreativste bin. Also da müssen halt andere Wege und Möglichkeiten her, weil solange es quasi die Möglichkeit gibt, du hast das ja so schön gerade mit Scam betitelt, Johannes, solange wird es natürlich auch genutzt. Also muss man halt natürlich dann an der Wurzel anpacken und da das System verändern und die Methodik verändern.
Ja, ich finde es interessant, was du gerade sagtest, eingangs, Sebastian, ist, Awards findest du schwierig, machst aber mit. Ne? Das ist halt so, dass die schwierige Situation, in der sich ja viele befinden, ne? Zu wissen, wenn ich da irgendwie nicht einen Show-Off habe oder eine Kundin, eine Marketing-Melanie oder ne, die findest du halt geil. Die will ja zur Agentur gehen, die gerade den goldenen Löwen bei der und der geil Viral-Kampagne gemacht hat. Damit geht sie ja dann zu ihrem Marketingleiter und sagt, guck mal, mit denen müssen wir zusammenarbeiten, weil das ist, die haben diese krasse Kampagne gemacht und die haben ja auch einen Preis gewonnen. Und dann, das ist ja dann diese innere Verpflichtung, etwas zu tun, was man eigentlich ablehnt, ne? Wenn wir über Werte eingangs ja gesprochen haben, ist es ja auch das, was gegen deine Werte ja eigentlich geht. Ja, dass du etwas tust, was du nicht gut findest. Und das, so geht's ja viel.
Ja, aber ich find's auch schwierig. Ne? Deshalb, also ich find's nicht per se schlecht, sondern ich find's schwierig. Und du musst da, eine andere Perspektive ist ja auch, das Kreative, das habe ich ja auch sogar ganz am Anfang gesagt, haben ja den Drang nach Geltung und haben ja den Drang nach Sichtbarkeit. Und die natürlich kannst du kreative Menschen damit motivieren zu sagen, wir wollen natürlich Preise gewinnen, wir wollen uns challengen. Das ist halt auch ein sportlicher Wettbewerb. Also in der Kreativität ist es schon so, dass man sich krass weiterentwickeln kann und sich durch Challenges und dann natürlich auf ein anderes Level bringt. Und man kann das natürlich sehr toxisch tun. Man kann das natürlich, aber man kann das sehr intelligent und clever tun und auch fürsorglich. Und deshalb sage ich halt, ich finde es per se nicht schlecht, weil wenn wir halt wir haben Red Dot gewonnen und wir waren, ich glaube, bei ADC in der Shortlist und Paraneo gibt es halt erst seit 2019. Und halt die Arbeit an diesen Awards hat den Leuten halt mega Spaß gemacht. Dafür musste kein Mensch eine Überstunde machen, sondern die haben halt die Cases dann aufbereitet von realen Projekten, die wir dann eingereicht haben. So, das war halt echt überschaubar. Das war jetzt kein Fake-Ding. So ein Why Not? So, und die Leute haben es halt geliebt, ihren Namen dann in den Credits zu sehen. So, und das ist dann eine Belohnung, ne? Und das ist doch total okay, dass es dann diese Belohnung dann gibt, weil man da sich natürlich das dann auf die Fahne schreiben kann, ins Portfolio, und dahingehend macht das für mich da eben halt einen Sinn.
Und irgendwie ist es trotzdem für mich die Möhre, die an der Angel hängt und mir vor die Nase gehalten wird, damit ich Esel irgendwie weiter den Berg hoch marschiere, ne? Also,
ja, aber es ist, glaube ich, immer so ein bisschen, kommt drauf an, wen man wie damit lockt. So, ne? Also auf welche Art und Weise. Also das ja. Es kann missbraucht werden. Es kann aber auch einfach irgendwie als eine coole Belohnung irgendwie dargestellt sein.
Gehe ich 100% mit. Und ich finde halt, das ist ja das, ne, wie nutzt du es? Und es gibt halt immer nach wie vor noch zu viele Firmen, das ist ja auch auf Kundenseite, ne, wenn die ganzen großen Markenartikler, Marketingkonzerne, wie auch immer wir sie nennen wollen, die ja auch ihre Marketingleute auf einem gewissen Grundprofil hin einstellen in ihren Assessment-Centern, dass die eine extrem hohe Leistungsbereitschaft und einen super hohen, möglichst hohen Anspruch an sich selbst haben, den sie niemals erfüllen können, weil die wissen, die arbeiten bis zur Erschöpfung an ihrem Thema und wissen aber auch, die ist vielleicht in 20 Jahren ausgebrannt oder vielleicht dann doch Mutter geworden, sofern sie es noch kann. Und dann kommt die nächste. Also das ist ja, und so ist es ja eigentlich in Agenturen leider ja auch, dass die sagen, ich nehme den Typen, der seine Kreativität, der kann auch nicht an sich halten und der will aber auch dafür Anerkennung haben. Und wenn du diese Leute ja findest, den brauchst du ja eben dann diese Möhre hinhängen und der tut ja fast alles dafür. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Vor 20 Jahren war das mein höchstes Ziel, irgendwie auch mit meiner Idee irgendeinen Award zu gewinnen. Ne? Und das, diese Verführung, ich meine, da sieht ja eigentlich so eine Verantwortung auf Seiten Agenturinhaber wie euch, ne? So, die dann sagen, ja, es ist was Cooles und ja, es ist eine Verführung, es ist ein bisschen wie so eine Droge. Du kannst ja mal ein Bierchen trinken, aber nicht gleich immer jeden Abend einen Kasten saufen.
Ja, also genau so ist es. Letztendlich macht es die Dosis, ne? Das mal zu machen und das halt in einem gesunden Rahmen zu machen und mit einer Verantwortung, das ist ja das, was Sinn macht. Und es nicht halt exzessiv zu machen und es auszunutzen. Also ich finde halt das Bild, was du genannt hast mit dem Möhren vor dem Esel halten, ist halt ja super negativ behaftet. Das ist ja wirklich das ist ja der Charakter des Ausnutzens. Ich kann natürlich auch andersrum argumentieren und sagen, okay, wie kriege ich halt die Menschen dazu motiviert, eine extra Meile im Mindset zu gehen? Und gar nicht in einer Überstunde. Aber ich ja. frage zum Beispiel Leute auch so, wenn wir im Social Media Bereich unterwegs sind, und dann wird irgendwie an einer Kampagne gearbeitet und dann kommt eine Kreatividee, dann stelle ich auch die Frage, würdest du es selber in deinem Freundeskreis teilen? Und dann sagen die Leute, ja, nee. Dann sage ich, ja, dann schick's nicht dem Kunden. Nicht richtig, ne? Ja, dann ist es nicht richtig, weil dann ist es nicht geil. So, dann denk bitte nochmal drüber nach. Und da halt quasi ein Mindset zu schaffen, was Kreativität fördert und dann halt auch belohnt, weil man sich dann das auf die Fahne schreiben kann, dass man was Tolles geleistet hat, das ist völlig okay. Also ich finde, eine Kultur, bei der man Kreativität mit Challenges pusht, gar nicht erstmal grundsätzlich verkehrt, weil wir halt auch in einem nicht abarbeitenden Modus sind, sondern wir sind halt, Kreativität lebt halt davon, dass man sich weiterentwickelt. Man muss sich sehr viel Kompetenz aneignen, man muss sich ständig weiterentwickeln. Man muss ständig gucken, dass man sich mit Trends und weiteren Themen beschäftigt. Es ist halt nicht so, ich habe einmal ein Level und dann kann ich darauf arbeiten, sondern das zeichnet halt gute Agenturen aus. Das ist auch das, was wir, passt ja auch zu dem, was wir gesagt haben. Es bringt halt nichts abzuarbeiten, sondern du brauchst halt ein Mindset von Kompetenzen, damit du auch gut beraten kannst. Wie willst du sonst einen Kunden in einer Nische beraten, wenn du nicht selber schlauer bist als er? Kannst ja gar nicht machen.
Word, das stimmt total. Eines eurer auch immer wieder aufgenommenen Meme-Themen sind ja auch die guten alten Pitches.
Und, klar, naja.
Wie steht ihr denn dem Thema gegenüber?
Ja, also ich würde sagen, Pitches generell ist das auch so was Gelerntes, ne? Das ist irgendwie sowas, was auch so, wir hatten es ja eben schon mal, dass es so ist halt 30 Jahre alt und älter, ne? Und hat irgendwo immer schon mal so seine Berechtigung gehabt. So dieses zeigt uns mal, lasst uns mal gucken, wer hier so für uns die beste Idee hat und die Denke dahinter, genau wie bei Awards, finde ich ja total richtig, ne? Also wenn ich mich jetzt so auf Markenseite versetze oder so, dann habe ich ja auch keinen Bock, irgendwie da so mehr oder weniger so die Katze im Sack zu kaufen, sondern ich will mir natürlich auch erstmal von Leuten zeigen lassen, so was geht denn überhaupt, ne? Und möchte sich die Leute auch erstmal so ein bisschen pushen lassen. Und da, also Pitches sind ja gar nicht so viel anders als ein Award, ne? Weil das ist ja dann, der Award ist dann am Ende halt irgendwie der Etatgewinn. Auch da wird das ganze Ding halt heutzutage schon wieder viel zu viel missbraucht, weil es gibt so viele unbezahlte Pitches und seit ein paar Jahren gibt es ja auch eine richtige Bewegung dazu, jetzt in der Agentur-Bubble, so, dass viele Leute sagen, so unbezahlt, also so machen wir generell nicht mehr, so wir wollen dieses Ding nicht mehr. Da gab es ja jetzt schon irgendwie, gibt es ja seit Jahren einen riesen Aufschrei. Aber dieses Pitch-Ding hat so seine Berechtigung, finde ich, aber das muss dann wieder so auf Augenhöhe mit allen passieren und das muss halt fair sein. Und wenn eine Marke halt irgendwie sagt, wir hauen jetzt nächstes Jahr das neue fette Auto raus und wollen eine richtig geile Kampagne dafür. Ist ja auch klar, dass sie sich dann irgendwie 5 Agenturen einladen, mit denen sie wahrscheinlich schon mal was zu tun gehabt haben oder von denen sie wissen, dass die schon mal einen guten Case gemacht haben. Ist ja auch dann völlig fein. Aber dann müssen die auch sehen, ja, das machen wir jetzt nicht. Wir lassen die jetzt nicht, baumeln denen wieder nicht diese Möhre vor die Nase und lassen die das jetzt alles umsonst schrubben und wissen, dass da halt jetzt dann irgendwie 10 Leute 3 Wochen dafür lau arbeiten und die sich da eben verschulden dabei. Sondern wir machen dann halt pro Agentur dann irgendwie auch 50.000 Euro locker, weil wir wissen ja eh, dass wir mit der Karre dann nächstes Jahr irgendwie halt Milliardenumsätze machen. So, und das ist, und das sollte uns sowas wert sein. Genau, also das irgendwie, also es hakt dann, wenn, also es ist natürlich auch nicht immer so, viele Pitches sind ja auch irgendwie noch bezahlt, so, aber das ist, auch da könnte das wieder fairer sein, weil das ist, es wird am Anfang immer ein, wird immer eine Summe genannt, wenn es bezahlt ist, aber dann wird dann auch immer schon, was ich dann problematisch sehe, ist, dass dann, heutzutage ist das, finde ich, ist die Haltung von vielen Marken so, dass sie eine Summe ausschreiben, aber dann im Prinzip auch schon sich gleich das Recht mit erkaufen, immer mehr zu verlangen und sich dann auch schon einzumischen. Und da fangen dann die Probleme wieder an, weil das wird nicht eine Summe gegeben und gesagt, hier tobt euch aus, sondern das wird dann schon wirklich wie als bezahltes Projekt gesehen. Und dann wird immer schon gesagt, so, jetzt machen wir hier aber irgendwie nochmal, das geht ja noch besser. Also so, wenn es heute schon bezahlt ist, dann will man sich dann immer auch irgendwie noch einmischen dürfen und weiter pushen dürfen, weil das Recht hat man sich dann irgendwie erkauft, aber das finde ich nicht.
Ja, vor allem. Und dann heißt es, das ist der für den ganz Jahres-Super-Etat für dieses Riesending, für die Marke, für Dach, bla bla bla. Und dann wird es ja auch mal Sinn. Dann denkt, es ist so ein Projekt. Und nachher wird es ja immer so, immer kleiner. Ach ja, übrigens, wir machen dies ja doch nur 50.000 Umsatz.
Ja, oder halt andersrum, ne? Du lässt halt irgendwen, holst wen mit einer geilen Idee dir ran, dann gibt es eine Agentur, die macht dir halt was Cooles für ein Appel und ein Ei und dann sagst du halt so, ja, nee, machen wir dieses Jahr leider doch nicht. Budget wurde gestrichen und dann guckst du ein halbes Jahr später rein und dann haben sie es selber gemacht.
Gibt's auch alles, ne? Ich find's halt an der Stelle das Pitch-Thema halt auch immer wieder schwierig. Ich war früher auch in vielen Pitches und fand's halt auch ultra spannend, weil es ja auch Marathon, auch so eine Vorbereitung auf den Marathon, auf den Marathonlauf selber, also sich selbst ja auch und sein ganzes Team nochmal so auf so ein Level zu heben, fand ich ja immer cool. Aber ich wusste immer, wenn irgendwelche Jungen von Mats, Kolle, Rebis und so weiter dabei waren, dass es einfach extrem schwierig wird, weil die in der Lage waren, eine Präsentation ja auch rauszuhauen von einer Qualität, die meiner 12-Mann-Agentur, wir hatten ja dann auch noch Kunden, die wir sowieso bedienen mussten. Wir haben das gar nicht gestemmt. Wir hatten zwar tolle Ideen, die aber wahrscheinlich nicht ansatzweise so krass präsentiert wurden mit einem Mood-Video und was es da ja alles gibt. Ihr kennt es ja auch. Das fand ich halt immer so schade, weil der Wettbewerb ist so oft so ungleich.
Ja, ist er auch. Also man muss auch, also für auch alle Agenturleute, die jetzt zuhören und die vielleicht auch an die jungen Geschäftsführerinnen, die hier unterwegs sind und diesen Podcast hören. Ihr müsst echt ein Auge drauf haben und ein Gefühl dafür entwickeln, ist das gerade ein politischer Pitch? Also muss da gerade ausgeschrieben werden, weil ausgeschrieben werden muss. Da gibt es halt nämlich zahlreiche Institutionen, die das einfach machen müssen, aus wettbewerbsrechtlichen oder gesetzlich vorgeschriebenen Regeln. Und dann musste man genau hinhören, weil ich hasse es selbst. Ich finde es furchtbar, wenn wir kriegen ganz oft von öffentlichen Institutionen Einladungen zu Ausschreibungen, bei denen ich weiß, da macht es keinen Sinn mitzumachen, weil die halt auf jeden Fall irgendwo in einem Konstrukt arbeiten, die haben irgendwie, weiß ich nicht, die letzten 2 Jahre in Corporate Design erarbeitet mit irgendeiner Agentur und dann wird der Rollout ausgeschrieben. Ja, dann, wenn ich mich darauf bewerbe, dann sind meine Chancen von vornherein doch so gering, weil doch die Agentur, die sich jetzt 2 Jahre mit diesem Unternehmen oder dem Institut beschäftigt hat, die sind noch total nah dran. Da macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich da mitmische. Warum soll ich mich jetzt da reinfuchsen? Es sei denn, ich habe halt einen wirklich großen USP, aber in der Regel bist du halt durch Zusammenarbeit und Co. näher dran. Also Pitches werden teilweise sehr inflationär rausgegeben und halt auch falsch genutzt. Und ich finde ein Pitch grundsätzlich okay, wenn man sich neu orientieren möchte. Also ich möchte, ne, das ist ja auch das Prinzip Cherrypicker, die helfen ja zum Beispiel dabei, dann richtige Agenturen zu finden in einem Pitch-Prozess. Also ich finde es gut, wenn man es nutzt, um quasi einen Überblick zu bekommen. Es geht ja noch nicht mal primär um die Kreatividee, sondern es geht ja auch darum, wie denkt so eine Agentur, welche strukturellen Prozesse bringt die mit, was für eine Infrastruktur haben die, sitzen da Strategen oder nur Kreative? Und das dann halt zu erleben, das ist für eine Marke ja schon wichtig, ne? Zu sehen, okay, wenn die jetzt irgendwie ein Millionenetat wuppen sollen, sind die überhaupt in der Lage, das strukturell zu meistern? Und das finde ich halt dann spannend. Aber ich finde halt auch, man sollte pitchen ab einer gewissen Größe. Also wenn ich jetzt irgendwie sehe, wir pitchen um 20 oder werden eingeladen, um 20 oder 50.000 Euro zu pitchen, da muss ich nicht für pitchen. Da kannst du doch als Marke, egal wie klein oder groß du bist, dann sucht man sich eine Agentur, macht einen Workshop mit denen und dann geht man das Thema an. Und dann kann man halt sagen, okay, es wird ja nicht komplett scheiße sein im Worst Case, aber man kann ja dann immer an dem Thema arbeiten, sich weiterentwickeln. Dafür dann zu pitchen, das ist halt so überhaupt, also da kannst du in einem Pitch-Prozess gar nicht genug Impact reinbringen und Wissen aus der Agentur vermitteln, als dass man da dann korrekt bewerten könnte.
Ja, das stimmt. Übrigens, mit Blick auf die Zeit und Blick auf meine Bingo-Liste, ich habe euch fertig gemacht. Ich habe Bingo, Digga.
Ich glaube, wir haben
sagen zwei. Alle. Ja, wir haben zwei.
Oh, geil. Mein erstes Silent-Bingo sozusagen. Ich saß hier und so, oh, geil, das auch. Ich wollte nämlich Pitch brauchte ich noch. Das habe ich mir gut erarbeitet, würde ich sagen. Ich habe Meme, habt ihr gesagt, Boomer habt ihr natürlich gesagt, Kunden habt ihr gesagt und Kampagne habt ihr gesagt. Es waren
auch so miese Wörter,
muss ich dazu sagen.
Oh, ja. Wir hatten zum Beispiel ich, du,
ja, geil.
Werbung
und
Hallo.
Habe ich alles nicht gesagt, ne?
Genau.
Ja, aber wie geht's weiter mit den Agenturboomern?
Wir sind, also neben dem Kanal, den es an sich so weitergeben wird und dem Podcast als erstes Medium, gehen wir auf jeden Fall viel stärker raus in die Beratung, was so das Thema Online-Kultur an sich angeht, aber auch in die Beratung von Agenturen. Da kann ich auch schon mal spoilern, es wird demnächst Agenturboomer Merch geben. Da sind wir gerade bei.
Ey,
also das wird richtig
können nice. Können wir den bei uns verlosen? Können wir uns was geben mit so, oder einen Gutscheincode oder sowas?
Ja,
sowas hauen safe. Wir da gerne raus.
Klar, das kriegen wir hin. Genau, und was wir halt merken, dadurch, dass wir viel Gehör bekommen, sprechen wir halt viel stärker mit Verbänden und halt quasi so Award-Vergebern. Und das gibt uns dann natürlich nochmal die Möglichkeit, da an diesen strukturellen Problemen zu arbeiten. Also wir sind sehr umtriebig, wir sind gehen in so eine Meta-Ebene rein, das macht mega Spaß, da können wir was bewegen, sind trotzdem nah an der Community und an den Menschen, haben weiter das offene Ohr. Da fühlen wir uns wohl.
Cool. Da wird auf jeden Fall viel passieren in der Zukunft noch.
Müssen die klassischen Agenturen Angst haben oder dürfen sie sich freuen, dass ihr sie an die Hand nehmt vielleicht und ihnen Möglichkeiten aufzeigt, neben der Satire, dass sie irgendwie weitermachen können?
Hey, safe dürfen die sich freuen.
Auf jeden Fall freuen. Ja,
das tun die auch. Also wir sind auch mit Agenturen im Austausch in jeglicher Couleur, Größenordnung und Co. Auch im Übrigen, es gibt ja so ein paar, die in den letzten Jahren echt auch da in Kritik geraten sind und arbeiten halt mit denen schon oder sprechen mit denen. Das macht halt mega Bock. Und die alle nehmen diese Einladung dankbar an und gehen mit uns da einen Weg. im Übrigen auch ohne die Ignoranz, dass wir alles wissen, ne, sondern einfach zu sagen, lass mal einfach sprechen und mal so reflektieren. Weil wir haben bei weitem nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, das muss man ja auch ganz klar sagen, sondern wir können ja irgendwie nur so ein bisschen vermitteln zwischen dem, was die Community sagt und was wir glauben und was die Agenturen glauben. Ja, und da sind wir irgendwie unterwegs und da sind alle happy mit.
Was kostet ein Beratersatz dann, Stunden, Tagessatz bei euch, wenn ich euch dein Buch?
Das müssen wir off the record sprechen. Nein, ich denke, das ist teuer. Nee. Ja, du willst nachher Awards bringen und Pitches, ne, und HR, so, dann hat's ja auch einen Wert.
Ja, aber es ist schon, ihr verkauft jetzt sozusagen eine Beratungsleistung als Agenturboomer für Agentur. Ich will jetzt auch ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil ich es gut finde. Ich finde es halt sinnvoll. So, deswegen. Aber ihr macht es ja nicht für lau, sondern das soll ja auch dann ein sinnvolles Geschäftsmodell hinterstehen wahrscheinlich.
Also tatsächlich ist die Beratung an Agenturen so im Sinne von, wie kannst du Geschäftsmodell verändern, das ist gar nicht so unser Fokus. Das läuft so mit. Und das ist so ein Sekundärgeschäft. Was halt bei uns, was viel interessanter ist, ist halt das Thema Online-Kultur. Also das Thema Memes verstehen, das Thema, es gibt ja noch viel mehr als Social Media. Ja, es gibt viel mehr als ein Instagram-Feed und Stories und Facebook. Da gibt es verschiedene Kanäle, da gibt es Subkulturen, wie die zu verstehen. Das ist halt das, wo wir halt merken, ich kann dir halt aus dem Stegreif irgendwie sofort ein Meme texten und ein Bild zu jeglichem Thema. Also und dann zu wissen, wie funktioniert Online-Community im Kontext auch verschiedener Nischen. Also wie funktioniert Meme mit Hip-Hop, wie funktioniert Meme mit Landwirten, wie funktioniert Meme mit, keine Ahnung was, mit Spaziergängern. Da gibt es dann immer halt kulturelle Verbindungen und eine Bubble an Menschen, die online sind. Und da zu beraten und zu wissen, wie kann ich mich in so einer Online-Community austoben, wie kann ich dort Menschen erreichen, wie kann ich dort Memes erschaffen, wie kann ich dort Kultur und kulturell irgendwie teilnehmen. Das ist, glaube ich, das, wo wir sehen, ey, da gibt's was, wo Brands und Agenturen echt viel lernen können. Und da merken wir haben eine Kompetenz, einfach weil wir halt die beiden Nerdy Guys sind, die sich da auskennen. Und im Übrigen auch ganz viele Menschen bei uns in der Agentur mittlerweile. Wir ziehen ja dann auch an. Und das würden wir gerne in die Welt tragen. So, das ist so für uns, wenn du so nach Businessmodell ganz klar fragst, ist das so für uns die Roadmap, die wir da sehen.
Geil. Also und das ist ja auch, also das wird unser Teil sein, womit wir ja auch zu diesem ganzen Verbesserungsding beitragen wollen. Weil du hast ja auch gefragt, wie wollen wir denn, also was ist da jetzt unser konkretes Ziel, um da so in diese Bresche zu schlagen, wenn wir halt schon so ein großes Fass aufmachen und sagen, hier verändert sich seit 30 Jahren nichts. Das ist für uns halt irgendwie ganz klar, so abseits von Digitalisierung und mach mal Social, ist das halt was einfach noch fehlt und was, glaube ich, der ganzen Branche halt super gut tut, wenn es da mehr Kompetenz gibt. Und damit wollen wir dann raus.
Ultra cool. Ich hatte gerade noch eine tolle Frage, die habe ich jetzt vergessen, aber das macht ja nichts. Dann wird sie nicht so toll gewesen sein wahrscheinlich. Eines unserer Kernthemen des Bistruenser Podcasts ist ja auch das Thema persönliche Werte, weil wir die These vertreten, dass wenn du deine persönlichen Werte kennst, du als Personal Brand, worum es ja bei Bistruenser immer wieder geht, auch nur, jetzt sage ich das böse Wort, aber das Bingo ist ja vorbei, authentisch rüberbringen kannst und einfach auch der Content dann nur Sinn macht. Und Sebastian hat ja unseren Wertetest, den wir vorab geschickt haben, ausgefüllt und alles, lass doch mal raufgucken, sind da so Werte, so Vertrauen, Kompetenz, Kreativität, Selbstverwirklichung, Zuverlässigkeit, Klugheit. Sind das so Werte, wie du sagst, ja, die siehst du auch bei ihm oder sind da auch vor allem so Sachen, wo du sagst, ja, deswegen rasseln wir vielleicht auch mal hier unter aneinander?
Also von mir aus jetzt, die Top-Werte sehe ich bei ihm auf jeden Fall. Also das, so hätte ich ihn tatsächlich auch, glaube ich, 1:1 beschrieben. Mhm. Also wenn ich das jetzt für ihn hätte ausführen sollen, das stimmt definitiv.
Wir gucken ja im Nachhinein auch mal, was bei dir rauskommt. Wir werden mal die Community fragen, was sie wohl denkt, wenn sie den Podcast gehört haben, was so deine Werte sind. Da bin ich ja selber natürlich auch total neugierig. Und seht ihr so diese Werte, die jetzt hier stehen, auch irgendwie aber in die Agentur-Boomer und in vor allem Brand Neo reingetragen?
Ja, also wenn ich das jetzt so, ich sehe sie ja hier schriftlich gerade auch so vor mir. Ich glaube, Vertrauen ist immer die Basis, weil es geht ja, Werte beschreiben ja, wenn ich über Werte spreche, oder dann geht es ja darum, wie ich mit Menschen in meinem Umfeld umgehe. Und ich glaube, so der wichtigste Wert ist, dass ich Menschen vertrauen kann und muss, wenn ich mit diesen Menschen zu tun haben möchte. Ne? Sei es Freundschaft oder beruflicher Kontext, dann ist Vertrauen einfach die Basis von allem. So, man muss sich vertrauen können, damit man gemeinsam was auf die Beine stellt. Ja. So, dann der zweite Wert ist hier Kompetenz. Also ich finde es halt, mir macht es halt selber unheimlich Spaß, mit Menschen zu arbeiten und mit Menschen zu agieren, die Dinge bewegen und die was auf dem Kasten haben. Weil dann kannst du halt wirklich Veränderungen schaffen. Und das ist halt super tragfähig. Also neben allen Buddy-Dingen, ja, und ich kann mit jedem Bier saufen gehen, finde ich es halt geil, mit Menschen zu tun zu haben, die kompetent sind in dem, was sie machen, was auch immer das ist. Dann der dritte Wert war oder ist Kreativität. Ich glaube halt, also dadurch, dass ich selber halt kreativer bin und wir ja alle aus dieser Werbe- und Medienlandschaft kommen, Kreativität ist halt ja die Ursprung von all dem, was wir machen und halt sich selber zu challengen, neue Dinge zu erfinden, das ist für mich der Ausdruck von Kreativität, ist ja das, was wir jeden Tag machen, in jedem Meme, in jeder Kampagne, in dem, was wir tun. Weil wenn ich nicht kreativ bin, dann bin ich ja in einem abarbeitenden Modus. Dann bin ich ja in irgendwas, ja, wo ich selber auch eingehen würde. Also ich bin übrigens auch so ein Typ, ich bin, glaube ich, auch für meine Freundin der totale Nervhansel, weil ich in jedem Urlaub nicht mal eine halbe Stunde auf einer Liege liegen kann und mich sonne, weil ich halt immer irgendwie was machen muss und aufschreiben muss. Aber ich bin da richtig unangenehm. Und
das stimmt.
Ja, selbst Johannes weiß das, weil ich halt Johannes auch irgendwie, weiß nicht, samstagmorgens um 6 Uhr eine WhatsApp schreibe mit irgendeiner Idee oder so. Das kotzt alle ab, das weiß ich auch, aber da kann ich auch nicht loslassen.
Ja, das ist so, kann ich bestätigen.
Was ich spannend finde, ist, Zuverlässigkeit und Selbstverwirklichung sind dir ja auch sehr wichtig. Das sind, finde ich, so zwei Werte, die ja auch eine gewisse Polarität zueinander haben können. Weil wenn dir Zuverlässigkeit wichtig ist, ne, aber du dich ja selbst verwirklichen möchtest, das kann ja auch mal in einem Kontrast zueinander stehen. Das finde ich eigentlich, das ist was Besonderes, wenn ich das jetzt
hier sehe. Ich glaube, es bedarf noch was in der Mitte. Das stand aber nicht so aus, weil das ist Disziplin.
Oh, stand da nicht drin.
Gut. Ich glaube nicht. Also Selbstverwirklichung ist für mich dann ein Ausdruck von Kreativität, ne, etwas zu schaffen, also etwas zu kreieren, ja, und da auch seinen Namen drunter schreiben zu können. Das finde ich halt super geil. Es macht mir halt selber Spaß. Ich bin gar nicht so der extrovertierte Typ, aber ich finde es halt schön, wenn ich irgendwas machen kann, was andere Leute bewegt oder was die gut finden, wie auch immer das aussieht. Ja. Und Zuverlässigkeit ist halt etwas, was ich bei anderen halt genauso schätze wie bei mir selber. Wenn ich halt was zusage, dann halte ich mich auch daran. So, dann gibt's halt, also ich glaube, jeder kann, wenn ich sage, ich bin dann da, dann bin ich auch dann da. Und wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Und das erwarte ich halt von meinem Umfeld auch. Da bin ich halt einfach sehr klar in meinem Wertekonstrukt.
Hannes, gilt das auch für dich? Bist du auch so pünktlich zuverlässig?
Auf jeden Fall. Also mich nervt auch irgendwie nichts mehr als so Unpünktlichkeit oder so, wenn man ja jetzt so über Zuverlässigkeit redet. Und ja, also Sebi und ich, wir arbeiten ja auch super eng einfach zusammen und in der Konstellation geht's eigentlich auch gar nicht ohne so eine Zuverlässigkeit. Und das habe ich mir jetzt bei ihm auch schon so ein bisschen abgeguckt, das bin ich eigentlich auch gar nicht so vom Typ her. Aber wenn er irgendwas sagt, so, ja, wir könnten doch mal hier irgendwie der und der mal eine Mail schreiben oder sowas, hast du da Bock? So, wollen wir das mal machen? Dann sage ich ja. Und dann ist so 10 Sekunden später ist diese Mail halt raus. Also da bin ich dann irgendwie CC und die ist, also das ist halt, das wird halt immer nach einer Sekunde werden halt alle Sachen irgendwie mal gemacht. Und das eignet man sich dann mit der Zeit eben auch einfach so, einfach selbst an. So, da haben wir, glaube ich, schon mittlerweile einen ganz guten Flow gefunden. Dieses einfach so, ja, also es ist immer so, ist schon so abgegriffen, so, aber dieses einfach mal machen.
Ja, finde ich cool. Ich glaube, wenn ich in eurem Team wäre, hättet ihr mit mir eine schöne Herausforderung. Bei mir ist sowas wie Flexibilität extrem wichtig, was dafür spricht, dass ich eigentlich zu jedem Termin mindestens 5 Minuten zu spät komme. Oder auch mal sagt, können wir den mal kurz verschieben? Ist doch nicht so wild, oder? Damit könnte ich euch, glaube ich, gut auf die Palme bringen. Deswegen finden sich ja auch erfolgreiche Teams, ne? Also wo, es gibt ja einmal so diese Art, dass sowas wie, ich glaube, Zuverlässigkeit, Disziplin muss matchen. Das irritiert, wenn jemand das nicht ist, ne? Aber für mich, aber dann gibt es ja auch Sachen, die helfen, wenn sie unterschiedlich sind. Sowas wie Kreativität auf der einen Seite zu haben und jemanden, wenn du jetzt meinetwegen einen Berater hast oder jemand, der auf Kundenseite ist, ein Kreativer ist ja oft eher freiheitsliebend und so weiter, hat er oft Flexibilität mehr, aber deswegen brauchst du ja den Kundenberater, auf den sich der Kunde verlassen kann, der der Timings einhält, Prozesse schafft und so weiter und so fort, also der eher so ein bisschen für Struktur steht. Aber wichtig ist ja auch da, dass man das voneinander weiß, dass ich weiß, irgendwie eher, euch ist Zuverlässigkeit eben wichtig, dass ich dem auch irgendwie nachkomme und ihr es mir vielleicht irgendwann mal nachseht, wenn ich halt 5 Minuten zu spät zum nächsten Podcast komme. Oder so. Aber da wollen wir einfach irgendwie ja ein bisschen aufklären, so wie ähnlich wie ihr die Strukturen, die kulturellen Strukturen in der Agenturszene aufbrechen wollt, möchten wir sozusagen auch ein bisschen die Wertestrukturen überhaupt mal sichtbar machen, weil ich glaube, vielen ist es gar nicht klar, was ihnen wichtig ist im Leben. Und viele Werte werden auch durch die Werbung natürlich ja auch an uns rangetragen. Also da war ja Marlboro-Zeit und so weiter, die war ja groß darin, Werte zu transportieren oder auch jetzt immer noch irgendwie andere Marken. Und das müssen ja aber nämlich immer die eigenen Werte sein. Aber wenn man sie ja nur oft genug bekommt, denkt man ja, das sind die Werte, nach denen es zu streben gilt. Aber jetzt habe ich genug monologisiert. Needs and Leads mit unserer letzten Rubrik heute. Gibt es etwas, was wir oder unsere Community euch, worin wir euch unterstützen können?
Also ich habe ja in der Mitte schon mal erzählt, dass wir immer nach Agenturmodellen suchen, die anders sind. Ja, also wo kommt gerne auf uns zu, wenn ihr Ideen habt oder ihr Unternehmen kennt, die im Agenturgeschäft anders ticken, die vielleicht New Work Modelle anders ausprobiert haben, erfolgreich umgesetzt haben. Und auch Marken, die für sich verstanden haben und optimiert haben, wie sie mit Agenturen zusammenarbeiten. Also einmal die Agenturseite und einmal die Markenseite. Das ist für uns super interessant, dort Menschen zu treffen, interessante Persönlichkeiten, die da was bewegen und in dem Bereich unterwegs sind.
Hier den Marc von den Cookie Bros, den habt ihr wahrscheinlich schon auf der Uhr, ne? Der ist ja nun, das ist ja so mein Archetyp auf Kundenseite, die Agenturwelt neu denken, beziehungsweise ist ja fast ohne oder machen. Aber da gibt es ja schon so ein paar spannende Leute. Ich hätte ein paar Leads, die haue ich euch nachher nochmal raus. Aber ich freue mich natürlich, wenn da auch noch was aus der Community auf jeden Fall kommt. Was könnt ihr denn für Leads mit uns teilen?
Also wir haben natürlich einen grundsätzlich guten Draht natürlich in alle, also in eine grobe Agenturwelt und Marketingwelt so grundsätzlich. Da sind wir unterwegs. Dann natürlich das ganze Thema Meme-Wissen und Online-Kultur. Da sind wir jetzt zu Hause, da teilen wir gerne und sind gerne im Dialog. Ich glaube, das ist so der Fokus, den wir, was uns auszeichnet, was wir so wirklich an tollem Wissen weitergeben können und an tollen Kontakten.
Was sind denn eure Meme-Quellen zur Inspiration eigentlich?
Ja, da gibt es eigentlich, also hauptsächlich sind das zwei Seiten, also es sind zwei Communities. Erstmal sind das viele Subreddits, also ganz schön viele Reddit-Seiten und 9gag. Ganz stumpf. Also wir haben da sehr viele, also man findet natürlich auch sonst immer, stolpert man über irgendwelche Sachen, wenn man was googelt, was bestimmt ist, wenn man jetzt eine Reaction zum Beispiel haben will, weil am ersten Text eingefallen ist, aber man braucht halt ein Meme dazu, dann weiß, also das ist ja dann auch so Teil von Wissen. Man muss halt wissen, wonach man dann einfach guckt, dann findet man das super schnell. Aber oft funktioniert bei uns ja so dieser Meme-Erstellungsprozess auch so rum, dass wir einfach ein Bild oder ein Video finden und uns dann dazu einfach einen Text überlegen, weil das, also so geht ja auch Meming eigentlich. Also eine Reaction oder sowas zu haben oder irgendein Bild, was Bestimmtes aussagt, da muss man dann natürlich wissen, was für ein Insider ist das, was steckt dahinter. Und dann kann man das eigentlich immer auf irgendeine Agentursituation umbauen, sodass es witzig ist.
Da sagst du irgendwie was total Wichtiges, was ich eigentlich hätte am Anfang fragen dürfen. Wie macht man eigentlich Memes? Also irgendwie, ich glaube, das interessiert natürlich voll viele Leute. Ist das immer ein fester Ablauf? Eigentlich hast du ja definiert, es gibt ein Bild oder es gibt irgendeinen Kontext und dann versucht man Text und zusammenzubringen.
Ja, also es funktioniert in beide Richtungen. Ne? Also es ist immer so, erstmal, also wo macht man die vielleicht so diese Memes? Das machen wir irgendwie so in jeder freien Minute. Also so morgens, also bei mir ist das zum Beispiel so, Sebi hatte das eben auch schon mal gesagt, seine Freundin ist irgendwie sauer auf ihn, weil er im Urlaub jetzt irgendwie keine halbe Stunde stilllegen kann. Bei mir ist das so, ich kann mir zu Hause auch immer irgendwie was anhören, wenn ich irgendwie morgens aufwache und dann schon 10 Minuten später irgendwie das Handy in der Hand habe und dann schon irgendwie was ticker. Das kommt bei mir halt auch vor. Und ansonsten macht man die irgendwie immer, wenn so ein bisschen Inspiration halt kommt oder wenn man weiß, man hat zum Beispiel, das ist bei mir jetzt so, ich habe da jetzt gestern Abend noch irgendwie 5 Bilder rausgesucht, die habe ich jetzt bei mir auf dem Handy liegen und dazu wollte ich noch das und das machen. Dann habe ich immer schon so grob im Kopf, habe ich eine Situation, die ich zu dem Bild dann zum Beispiel basteln kann oder zu einem GIF oder zu einem Video und dann haue ich da einfach diesen Text drauf. Also das machen wir einfach mit so verschiedenen Apps auf dem Handy. Und das geht dann auch wirklich ganz schnell. Und dann machen wir es meistens so, dass wir die auch schon so ein bisschen vorproduzieren. Und dann hat man immer schon welche liegen in der eigenen Fotodatenbank. Und dann kann man die einfach rausknallen. Also deswegen auch vielleicht nochmal, wir haben da jetzt keine, wir haben auch keine Frequenz, in der wir das so machen. Wir hatten das zum Beispiel letztes Jahr, haben wir teilweise mal 10 Memes am Tag rausgehauen. Und dann haben die sich auch mal, das hatten wir jetzt übrigens die letzten Tage, hatten wir das öfter wieder, dass wir, weil wir mittlerweile hat sich das eigentlich bei uns so eingeschliffen, dass wir so die Posting-Zeiten vom anderen kennen, einigermaßen. Aber manchmal passiert es auch, dass man was postet und dann sieht man so, oh, der andere hat vor 2 Minuten auch. Also wir sprechen uns da auch nicht ab. Das ist halt so, wir machen das eigentlich voll nach Gefühl. Und dann kommt das halt auch mal vor, dass man innerhalb von 3 Minuten, also ne, Insta-Algorithmus hat gar keinen Bock, ja. Aber dass wir dann halt innerhalb von ein paar Minuten 2 Sachen rausballern. Wir haben aber grundsätzlich gemerkt letztes Jahr, als wir damit angefangen haben, dass mehr Memes auch mehr Interaktionen bringen und mehr Reactions. Mhm. Also das ist tatsächlich so, nur wir kommen im Moment jetzt auch gar nicht mehr hinterher und viele Leute haben auch letztes Jahr schon gesagt, warum haut ihr 10 Stück am Tag raus? Reichen da nicht auch irgendwie 2 die Woche? Weil sonst gehen euch ja irgendwann, geht euch dann ja auch die Inspo aus und ihr habt nichts mehr. Aber wir haben gesagt, boah, also 1-2 Bilder gibt's hier in dem Internet, gibt's noch, ne? Wir finden noch was. Und das, ja, also da ist auch noch kein Ende in Sicht. Nur so viel, also wir haben noch nicht alle Bilder benutzt, die es gibt.
Das Repertoire ist noch da durchaus.
Also, und es entstehen übrigens auch immer wieder neue Templates, also nennt sich dann Meme-Templates. Das sind halt diese Bildquellen und das sind vor viral gegangene Bilder, die in einem Kontext das erste Mal aufgetaucht sind. Man verändert ja dann durch Sprache diesen Kontext immer wieder. Und im Übrigen ist das Thema Relevanz enorm wichtig, warum das halt funktioniert. Egal in welcher, es gibt ja auch Allmann-Memes und dann gibt es den Business-Line und andere, weil die halt immer eine Relevanz in ihrer Bubble aufbauen. Und dann, also neben dem technischen Vorgang des Memes, heißt das auch, sich ständig mit dieser Kultur zu beschäftigen. Also wenn ich jetzt eine Meme-Seite mache zum Thema Gaming, dann muss ich halt sehr sattelfest mit den Gaming-Themen sein. Die muss ich halt kennen. Ich muss halt wissen, was bei League of Legends passiert, wie die Helden heißen. Ich muss wissen, was der neueste Bug bei FIFA ist, weil wenn du das nicht weißt, kannst du kein Meme dazu bauen. Und die dritte Komponente ist das Thema Sprache. Das wird ja auch schon aufgefallen sein, dass Memes oft Rechtschreibfehler beinhalten. Ist zurückzuführen auf eins der ersten Internet-Memes aus einem Online-Spiel, bei dem der Text stand, all the bays are belong to us, was ja offensichtlich erstmal ein Fehler ist. Das war aber kein Online-Spiel natürlich irgendwie in den 70ern, 80ern. Deshalb war der Fehler dafür alle Zeiten drin. Und das ist halt dann im Internet-Zeitalter viral gegangen. Und das macht ja ein Meme aus, das viral ging. Also dass man quasi es schafft ja, das sich so zu identifizieren mit der Zielgruppe, dass die Leute es von selbst weiter teilen, weil sie sagen, ja guck mal, das bin ich. Also das kriegen wir auch ganz oft gespielt, dass Leute uns schreiben, sag mal, Henrik, bist du das? Machst du Agentur Boomer? Das haben wir doch letzte Woche so bei uns in der Kaffeepause gehabt und besprochen. Das passiert so häufig, dass wir uns Leute schreiben. Und das ist ja diese Authentizität, von der du vorhin gesprochen hast, die, ich weiß, wir sind eigentlich ja schon beim Abschluss des Podcasts, aber es ist, glaube ich, gerade noch wichtig.
Hau raus, ich finde es super spannend.
Die halt dazu führt, dass Memes funktionieren. Weil wenn du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt einen Meme-Kanal zu XY. Du musst dich da reindenken, du brauchst Empathie. Du musst die Trends kennen. Es gibt auch data-driven Memes, ne? Sich da über Tools und Trends auszutauschen, zu wissen, was passiert und auch rechtzeitig zu reagieren. Also als zum Beispiel der Wendler sein Outing-Video hatte und sich zum Riesenidioten da vor die Welt gestellt hat mit seiner Aussage und ich bin jetzt nur noch auf Telegram, das war irgendwie 10 Minuten später bei uns auf dem Meme-Kanal und wir haben es halt in einen Agenturkontext gepasst, war übrigens das erfolgreichste Meme bislang.
Und was war der Kontext? Ganz kurz.
Was haben wir daraus gemacht? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Aber wir haben halt, Ich weiß es nicht. Also müsste mal auch.
Ey, es ist noch bei uns. Wir machen mehrere am Tag. Da musst du jetzt auch weit runter scrollen, damit du das findest.
Community-Gefäß selber gucken.
Ja. Wir haben in einem Jahr jetzt 1600 Memes rausgeballert. Also in einem Jahr und 3 Monaten. Das ist nur wir beide. Da gibt es kein Redaktionsteam. Das heißt, also das ist halt richtig eine hohe Pace und bedarf halt, dass wir ständig halt überlegen, was passiert in Agenturen, was sind Momente, die wir fühlen. Und deshalb ist es auch ganz oft so, dass wir, also ich habe selber, ich glaube, 2000 Meme-Templates auf meinem Handy und in einer Bilddatenbank, die wir angelegt haben, wo man dann hingeht und dann entweder hatte man eine Situation oder man überlegt halt auch tagelang so, was könnte man daraus für ein Meme machen. Und dann brauchst du halt den Einfall und die Idee. Und das ist dann das Talent, was man haben muss, ne? Zu wissen, wie baut man daraus einen Kontext auf und wie textet man darauf hin. Das kann man erlernen. Man muss sich aber halt regelmäßig damit beschäftigen. Das ist dann halt so, wie man jeden Beruf erlernt.
Und das Ding ist aber halt auch, dass man auf der anderen Seite, muss man ja auch noch voraussetzen, dass die Leute, die das dann sehen, dass die das auch richtig miteinander verknüpfen können. Weil wenn du dann jetzt irgendwie ein kurzes GIF hast, wo irgendeine Sache passiert, die man so vielleicht gar nicht einordnen könnte, und dann steht da halt ein kleiner Text drüber und auf einmal macht Sinn, dann muss man ja voraussetzen, dass die Leute sowas auch schon mal erlebt haben. Also damit diese Transformation dann klappt, irgendwie von dem Text auf das Bild oder das Video, muss man halt ganz genau wissen, was die Leute halt auch bewegt und wie sehr sie das halt einordnen können. Weil nur der Text oder nur das Bild funktionieren halt eigentlich fast nie. Also es gibt natürlich auch ein Meme-Format, wo man halt ein Bild beschriftet, wo man dann irgendwie, wir hatten das jetzt letztens, da stand der Bagger vor dem Evergreen-Ding, vor dem Riesenschiff, was da im Suezkanal halt irgendwie falsch eingeparkt hat. So. Und dann haben wir dann auch irgendwie geschrieben, auf dem Bagger stand Budget und auf dem Schiff stand dann einfach Projekt oder so, weißt du? Und dann, also das ist halt super easy. Das ist dann zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Da wissen halt alle aus der Agenturbranche dann irgendwie so Bescheid, dass das halt, also das ist dann witzig in dem Moment, aber wenn ich das jetzt irgendwie meiner Mutter zeige, ist das nicht witzig. Klar. Weil, also die hat die sagt dann, ja, was soll das? Deswegen, es muss auch noch der Fit halt immer gegeben sein, das sind halt Insider, die verpackt werden, ne? Und das ist halt eben, die Leute finden das dann deswegen so geil, weil sie ja immer auch das Gefühl haben, dass sie halt in einer kleinen Bubble sind, die diese Insider halt verstehen. So, und natürlich gibt es die Bubbles auch in groß, ne? Also du hast natürlich Memes, die jetzt Leute ansprechen, die Avengers-Fans sind oder so. Und wie viele Millionen Avengers-Fans gibt es halt auf der Welt? Aber du kannst das halt auch wieder machen für, was weiß ich, du könntest jetzt morgen einen Meme-Kanal für Busfahrer machen. Und da kannst du dann irgendwelche Situationen zeigen, die halt nur Busfahrerinnen und Busfahrer so im täglichen Stadtverkehr so erleben. Und das wird auch aus unserer Bubble keiner peilen. Also es ist so, du musst immer diese, und je nischiger das eigentlich ist und je mehr on point halt diese Erlebnisse sind, desto witziger ist es.
Also meint ihr, da ist noch Platz für Bisfluencer-Memes oder gibt's das schon?
Ey, du hast ja das Bingo gewonnen. Wir können ja gerne da mal tauschen und du kriegst dann dafür ein Bisfluencer-Meme.
Ja, auch eine lustige Idee. Aber gibt es schon, meint ihr, das macht Sinn für so Business-Influencer? Das ist ja auch eine Bubble, gerade auf LinkedIn, die ja nicht mehr klein ist. Da gibt es da bestimmt auch. Ich würde das gerne mal lernen.
Ja, also der Business Lion, der macht ja schon viel in die Richtung, ne?
Ach so,
also der ist ja, angucken, ja. Der ist, der macht halt viel zu den ganzen Coaches und Trainern auf LinkedIn. Oh, ja. Da ist er halt fett unterwegs, ne? Also der macht das schon genau richtig. Also der ist in der Bubble, hat er sich schon positioniert. Der war auch letztens bei uns im Podcast und hat uns erstmal noch viel darüber erzählt, wie er das so macht. Das war auch super spannend und ich bin auch schon seit es den gibt, bin ich auch Fan tatsächlich.
Geil, dann werde ich mir den gleich im Anschluss mal anhören, die Folge mit dem Business Line, weil das finde ich natürlich ultra spannend. Und ich glaube, das ist ja eigentlich total schlau, dass wir da erst ganz am Schluss drüber gesprochen haben, weil so funktioniert das Game ja auch irgendwie. Da kann ich das natürlich jetzt anteasern, wie man Memes erstellt. Das ist natürlich erst am Ende der Folge. Wo wir nämlich jetzt angekommen sind, weil ich glaube, wir haben gerade die längste Folge in unserer Bisfluencer-Geschichte aufgenommen. Wir sind schon bei knapp anderthalb Stunden. Was aber mega war. Also ich ich könnte auch noch, wie ihr vielleicht auch, das ist ja, man merkt, das ist ja auch unser Thema, über die Agenturwelt sprechen und was man besser machen kann. Ich bin euch extrem dankbar, dass ihr aus einer lustigen Idee jetzt so viel mehr rausholt, weil ich glaube, dieses Business gehört halt so hardcore an Fakt wie kaum ein anderes. Und ich finde es, wie gesagt, mich berührt es jedes Mal wieder, zu sehen, was für geiler Content ja aus diesen Agenturen rauskommt, die ein so unkreatives Umfeld wie sonst was bieten. Und wenn man überlegt, wenn sozusagen das ganze Umfeld, die ganze Kultur ja irgendwie auch kreativ oder frei werden, was kommt denn dann vielleicht in Zukunft raus? Ne? Wie geil kann Werbung noch werden? Also ich glaube, da gibt es für euch ein riesengroßes Spielfeld und wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr da mit einem scharfen Schwert reinschneidet irgendwie.
Ja, vielen Dank.
Cool. Ich würde sagen, wir bleiben ja auf jeden Fall weiter in Kontakt. Ich will euren Merch haben, den will ich hier gerne raushauen, damit wir hier mal wieder ein paar Marketingkampagnen schrubben können für uns. Und ich komme auf euch zu bezüglich des Bingos. Ich brauche eure Wörter nachher nochmal, die ihr von mir haben wolltet eigentlich. Wünsche euch echt eine geile Zeit. Also macht weiterhin so geile Sachen und seid weiterhin natürlich auch als Agentur so erfolgreich, wie ihr seid. Und lasst uns bitte weiter im Kontakt bleiben.
Absolut. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super, danke gerne. Dir. In diesem Sinne an alle Hörer auch, bleibt weiter gesund, habt eine gute Zeit, abonniert uns, liked uns, gebt uns ganz viel Feedback und auch abonniert vor allem auch die Agentur Boomer-Kanal auf Instagram, LinkedIn, noch irgendwo eigentlich?
Twitter, seit neuestem.
Twitter und natürlich in Koop mit Business Punk auch den Podcast seit auch relativ frisch, ja glaube ich, der da heißt Werbepause,
richtig? Werbepause, genau.
Dann haben wir, glaube ich, immer alles erschlagen im positiven Sinne. Und freue mich, dass es bald weitergeht. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Tschüss.